Und auf einmal scheint da die Sonne ins Gesicht und das sind so die richtig coolen Momente.
Ich glaube, es ist weniger spektakulär, wenn man es sich eigentlich in Wirklichkeit vorstellt.
Eigentlich sind wir die wahren Heroes, die überall landen können. Und das ist halt Freiheit beim Hubschrauberfliegen.
Wir sind so die Formel-1-Fahrer.
Deswegen muss ich meine Kollegen ein bisschen belächeln.
Man läuft zum Flieger und hupft ein, schnallt sie an, lässt die Triebwerke an und startet und weiß noch gar nicht, wo es überhaupt hingeht.
Junge, jetzt gehörst du die ersten Österreicher, die da am Eurofighter fliegen.
Sagt er, und bist du recht nervös? So genau, ich bin vor einer halben Stunde noch geschlafen.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Wie geht es einem Jetpiloten, wenn er zum ersten Mal allein in einem Cockpit sitzt? Wie geht es einer Hubschrauberpilotin, wenn sie im Gebirge zum ersten Mal landen muss? Was bedeutet Fliegen beim Bundesheer? Hallo und herzlich willkommen beim Bundeswehr-Podcast Hergehört. Mein Name ist Ute Axmann und ich freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört, wo immer ihr jetzt gerade auch seid. Wir befinden uns heute am Fliegerhorst Hintersteuß im Zeltweg, dort, wo auch die Airbauer immer stattfindet. Und ich sitze jetzt in einer Runde mit zwei waschechten Jetpiloten, Oberstleutnant Jörg Sandhofer und Hauptmann Dominik Riedl und mit der Hubschrauberpilotin Eva Bergens. Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Es war ja gar nicht so einfach, euch alle heute hier an einen Tisch zu bringen, weil jeder eure Einsatzpläne hat. Herzlich willkommen.
Hallo, Ute. Grüß dich.
Hallo. Ja, wir haben es uns jetzt hier im Lehrsaal gemütlich gemacht. Vorhin waren wir noch am Rollfeld und haben uns den Eurofighter angesehen und auch die PC-7. Ja, jetzt möchte ich euch einmal den Zuhörenden vorstellen. Ich beginne gleich mit dir, Eva. Wo arbeitest du genau beim Bundesheer?
Also ich bin Hubschrauberpilotin.
Genau, Hubschrauberpilotin auf OH-58, das ist die Fachbezeichnung. Im umgangssprachlichen Bereich heißt der Hubschrauber Kiowa. Die meisten kennen ihn vielleicht. Wir haben eine Sonderlackierung tatsächlich mit dem Indianer, mit dem Kiowa drauf. Wir sind in Langenlebern stationiert und unsere Staffel heißt bewaffnete Mehrzweck-Hubschrauberstaffel.
Und Dominik, wie ist das bei dir?
Ja, ich bin im Überwachungsgeschwader, fliege Eurofighter und genau, das ist meine Haupttätigkeit und bin dazu gekommen, indem ich das einfach schon immer machen wollte. Seit ich klein bin, wollte ich Pilot werden beim Bundesheer und ja, habe da meine Karriere darauf hingetrimmt, dass ich irgendwann da sitze, wo ich jetzt sitze. Also im Cockpit, nicht genau.
Nicht gerade nur im Lehrsaal. Aber im Lehrsaal müssen wir jetzt fast vorher sitzen und da kommen wir später noch dazu. Jörg, wie war das bei dir?
Ja, ähnlich. Ich wollte natürlich auch immer Pilot werden, habe eine coole Karriere gemacht. Ich bin über 10 Jahre Drachen geflogen, dann kurz einmal als Austauschpilot in Schweden, Fighterwicken, dann bei der Einführung dabei gewesen, F5 Tiger in der Schweiz, wenn wir da halt als Übergangslösung das in Österreich gehabt haben. Und war bei den ersten zwei Eurofighter-Piloten dabei. Das heißt, 2007, da war der Griewitz-Werner und ich die ersten zwei Piloten da im Geschwader.
Und du hast schon sehr viel Erfahrung. Gibt es diese Erfahrung auch weiter in der Ausbildung beim Simulator?
Genau, jetzt mein Hauptjob ist, dass ich Simulatorlehrer bin. Und nachdem ich also immer noch ein Militärpilot bin, fliege ich, also dann eine Woche fliege ich PC-7 als Fluglehrer und 3-4 Wochen bin ich dann Simulatorlehrer.
Ja, Eva, kommen wir dann wieder mal zu dir. Wie war das bei dir eigentlich zu Beginn? Ab wann hast du gewusst, dass du Pilotin werden möchtest? Gibt es da so einen Schlüsselmoment dazu?
Also Schlüsselmoment keinen tatsächlich, aber es war total spannend. Auf einem Klassentreffen haben wir so diese Schulabschluss, meine Hobbys waren, meine Lieblingsfächer etc. Und dann startet der Berufswunsch mit, ich glaube, 4. Hauptschule war das, tatsächlich Pilot drinnen. Ich habe dann Hack absolviert, habe mir in der Zeit eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht über dieses Thema Pilot. Und tatsächlich war es eine Rauschgeschichte, muss man jetzt ehrlich sagen. Ich war furt und wir haben mit einem Techniker, der jetzt tatsächlich bei mir in der Staffel lange Techniker war, geplaudert am Abend. Wir sind in einer Bar gesessen und er sagt, wenn du unbedingt fliegen willst, warum probierst du das nicht beim Heer? Und tatsächlich habe ich mich dann erkundigt über die Berufslaufbahn, wie man da eben Pilot werden kann, was man davor alles absolvieren muss. Und es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass wir sogar in der gleichen Staffel geendet sind. Also wir waren beide jahrelang jetzt in der OH-58 Staffel gemeinsam tätig, er als Techniker und ich als Pilot.
Jetzt klingt das alles so einfach. Ich sitze ja auch mit lauter Piloten und einer Pilotin da am Tisch. Ja. Aber so einfach wird es nicht, dass man jetzt Pilot werden kann. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, Dominik?
Ja, man braucht, ich würde mal sagen, einfach allgemeine Gesundheit. Das ist einer der größten Knackpunkte, glaube ich, in der Auswahltestung, ist die Medizin. Und da kann man nicht dafür oder dagegen tun. Das hat man oder hat man nicht. Und psychologisch ist es ähnlich. Entweder man ist der Typ oder man ist nicht der Typ. Und deswegen glaube ich, gehört einfach viel Glück dazu. Aber vor allem auch der Punkt, dass man sich einfach dazu bewirbt, wenn man es gerne machen möchte. Und ja, wenn man die ganzen Auswahltestungen durchläuft, kann man dann irgendwann da sitzen. Ja.
Und wie läuft da die Ausbildung ab, Jörg?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich, in welche Kategorie das man dann tendiert. Aber wir haben so zuerst die Auswahltestung und dann schauen wir, ob diese Leute diese Fähigkeit auch wirklich im Cockpit umbringen sozusagen. Ja. Das heißt, wir haben dann eine Selektion auf einer DA40, das ist eine kleine Propellermaschine. Da schauen wir sich die Leute mal an, bringt er die Leistung im Cockpit auch. Ja. Und dann machen wir die Ausbildung auf der PC-7, das ist eine kleine Propellermaschine. Man muss sich das eher so vorstellen wie ein Messerschmitt 109. Da sitzt man hintereinander, geht relativ flott und wir haben auch ein paar Kampfaufgaben. Wir haben eine Maschinenkanone unten und. Und mit der machen wir Kunstflug, Verbandflug, Tiefflug, Feuerunterstützung, also alles Mögliche. Und dann werden die Maschinen, also die Piloten, aufgeteilt. Und dann gibt es eine Phase, wo es dann Richtung Hubschrauber gehen und die andere Phase, wo es Richtung Jet gehen. Und die Jet-Pilotenausbildung jetzt ist es so, dass die Leute für 1,5 Jahre, glaube ich, oder nach Italien untergehen, in Lecce und in Sardinien. Dort machen sie die Jet-Grundausbildung und die taktische Ausbildung in Italien. Und dann gehen sie nach Norddeutschland, nach Lage und werden Eurofighter Pilot. Und dann kommen sie zu uns wieder nach Österreich und dann machen wir die taktische Ausbildung in Österreich.
Und wie sieht das bei den Hubschraubern aus?
Im Moment total unterschiedlich, weil wir aufgrund der Einführung des neuen Hubschraubers, der AW169, so ein bisschen Mischformen haben. Weil natürlich erst das alte Personal kombiniert schon mit dem jungen Personal umgeschult wird auf den neuen Hubschrauber. Parallel dazu übernimmt zum Beispiel unsere Staffel gerade Grundschulungskompetenzen, die eigentlich der Schule zuzuordnen sind. Also das ist im Moment sehr schwierig zu sagen, wie die Standardausbildung aktuell laufen würde. Aber in Folge wird es so sein, dass alle Jungpiloten, die im Hubschraubersektor kommen, auf der AW169 direkt ausgebildet werden.
Ja, wie ist das jetzt dann bei der Ausbildung, wenn man das erste Mal im Cockpit sitzt und der Fluglehrer ist nicht dabei? Wie fühlt man sich da nicht?
Da gibt es einerseits die Variante auf der PC-7, wo man quasi im gleichen Flieger, der eben mit einem Zweimann-Cockpit ausgestattet ist, wenn dann hinten eben wirklich keiner mehr drinnen sitzt. Das war der erste wirkliche Alleinflug beim Bundesheer. Und ja, es ist verdammt ruhig. Ja, es gibt keinen mehr, der da reinquatscht. Du kannst einfach das machen, was du vorhast, ohne dass irgendwer sagt, naja, aber so war er schon gescheiter. Und es ist ein bisschen ja, imposant, wenn man, also da sitzt man in einem Flieger drinnen und es gibt so Rückspiegel am Canopy. Und ich habe da bei meinem ersten Alleinflug wirklich einmal in den Rückspiegel reingeschaut und da hinten nur den leeren Sitz gesehen und habe mir gedacht, ja, jetzt musst du wirklich selber rauskommen, wenn du dich irgendwo reintreibst. Also. Doch, es ist ein mächtiges Gefühl, einfach, dass einem die Verantwortung für das große Gerät übergeben wird und dass man da anscheinend bereit ist, das allein zu schaffen. Ja.
Ja, spannende Geschichte. Und bei dir, Jörg, wie war das da?
Ja, ich glaube, es ist weniger spektakulär, wenn man es sich eigentlich in Wirklichkeit vorstellt. Ja. Gell? Also für mich war es normal.
Du kannst dich einfach nicht mehr dran erinnern.
Wir als Lehrer, wir schauen schon, dass die Piloten, wie soll man sagen, das können und ob man dann drinnen sitzt oder nicht drinnen sitzt, der macht das einfach. Ja. Also wenn der so weit ist, dass er alleine fliegen kann, ja, dann kann er es. Ja. Und was ich mir in letzter Zeit wirklich gut erinnern kann, war noch der Eurofighter-Erstflug. Also das war schon, wo ich mir gedacht habe, Junge, jetzt gehörst du die ersten Österreicher, die da am Eurofighter fliegen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich sehr stolz war, dass ich meine Werte so super genau eingehalten habe. Und der Lehrer damals war immer noch nicht zufrieden. Ja. Aber ja, wenn man dann das wirklich mal das erste Mal einen Nachbrenner zündet und dann, wie man es fast senkrecht in den Himmel aufsteigt, ist schon ein cooles Gefühl, muss ich sagen, ja.
Ja, man muss auch immer topfit sein. Eva, wie war das bei dir? Das erste Mal im Hubschrauber und dann allein verantwortlich.
Tatsächlich habe ich mal über das ja Gedanken gemacht, weil wir im Vorfeld gesprochen haben über die Frage. Und Alleinflug haben wir ja vorher schon. Also ich habe ja meine Ausbildung begonnen, also die Selektion auf der österreichischen Luftfahrtschule damals nur, weil wir da haben wir die DA40 noch nicht im österreichischen Bundesheer geführt. Und es war total spannend, weil uns hat das Wetter gesagt, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass morgen euer Alleinflug stattfindet. Es wird Nebellage geben. Also die österreichische Luftfahrtschule war in Graz. Und wenn in Graz Nebel ist, wer das weiß, also da ist Zappenduster, da ist Nebel. Ja, und dann sind wir am Abend halt länger zusammengesessen und keiner hat damit gerechnet, dass am nächsten Tag dieser Alleinflug stattfindet. Und wir kommen in der Früh zum Briefing und alle schauen so bei der Tür aus und so, na, wirklich, es ist wirklich schön. Und mein Alleinflug war gegen die Mittagszeit. Jetzt habe ich gesagt, jetzt haben wir gestern so lange zusammengesessen, ich muss mich nur mal niederlegen. Und ich kann mich erinnern, wie mein Fluglehrer damals zu mir sagt er, und bist du recht nervös? So genau, bis vor einer halben Stunde noch geschlafen. Und er hat es so gar nicht glauben können. Und dann war das eigentlich sehr entspannt, weil ich eigentlich keine Zeit gehabt habe, mich nervös zu machen vor dem Flug und habe eigentlich einen sehr entspannten Alleinflug. Also mein erster Alleinflug war tatsächlich auf einer Cessna und der war eigentlich sehr entspannt. Mein erster Alleinflug auf dem Hubschrauber hat nur meinem Fluglehrer Angst gemacht, weil das beim Abheben und Absetzen ist er vor mir gestanden und hat mir sozusagen Handsignale gegeben, jetzt abzusetzen. Und tatsächlich bin ich nicht senkrecht nach unten gegangen, sondern habe eine ganz leichte Vorwärtstendenz gehabt. Und der Fluglehrer hat immer mehr Rückenlage gekriegt, weil es einfach kein Schritt rückwärts gegangen ist, sondern hat sie einfach immer weiter zurückgelehnt und mit den Händen zum Wackeln angefangen. Also das ist die Erinnerung, die mir aus meinem ersten Alleinflug am Hubschrauber geblieben ist.
Ja, es heißt ja immer wieder, dass Fliegen Freiheit bedeutet. Was bedeutet das für dich, Dominik?
Ja, gute Frage. Wir haben im Endeffekt immer Flugaufträge, das heißt für jeden Flug, wo ich in meinen Flieger einsteige, habe ich irgendeinen Auftrag zu erfüllen, sei es eine Trainingsmission oder was auch immer, es ist im Endeffekt ein grob gesteckter Rahmen, in dem ich mich bewegen kann und in dem Rahmen, ja, da darf ich natürlich ein bisschen Fantasie spielen lassen, wie ich das jetzt alles angehe, aber ich glaube, es sind eben die kleinen Momente, die man so hat. Wenn es jetzt da zum Beispiel richtig gerade ein schieres Wetter ist, so eine Nebellage, es ist so ein leichter Nieselregen und dann steigst du in den Flieger ein und holst raus und dann startest du durch auf und oben über den Wolken, kommst raus und auf einmal scheint dir die Sonne ins Gesicht und das sind so die richtig coolen Momente mit der Jetfliegerei. Ja.
Das klingt auch sehr cool. Und Jörg, ja, bei dir?
Ja, natürlich hast du diese coolen Momente, aber ich erinnere mich auch darüber, dass der beinharte Job zeitweise ist. Du briefst 2-3 Stunden lang deine Mission durch. Es sind viele Leute daran beteiligt. Wir haben so Cross-Border-Training, sagen wir dazu. Das heißt, wir üben auch mit anderen Luftwaffen, zum Beispiel mit den Schweizern oder mit den Deutschen. Und das heißt, du briefst dann mit diesen Piloten und du willst einfach eine gute Leistung abliefern. Und du gehst dann zu viert für mich hinaus, ja, triffst dann die mit der Schweizer Luftwaffe über Zell am See, fliegst dann Richtung Deutschland und kämpfst mit den Deutschen zusammen, also gemeinsam halt, ja. Und bei dieser Mission sind 12 Leute dabei und das ist schon Stress. Und das ist aber natürlich ein positiver Stress, aber also da wird schon einiges von dir verlangt, muss ich sagen, ja.
Ihr müsst auch einiges leisten, wir kommen dann eh dazu später, aber trotzdem die Frage noch an die Eva, wie geht das bei dir? Wie fühlst du dich, wenn du in der Luft bist, ist das für dich auch Freiheit oder?
Das Schöne am Hubschrauber fliegen oder tatsächlich den Hubschrauber überall landen zu können, das ist ja die eigentliche Freiheit. Deswegen muss ich meine Kollegen ein bisschen belächeln diesbezüglich, weil die kennen von Flugplatz bis Flugplatz und meistens nicht einmal Flugplatz zu Flugplatz fliegen, sondern nur Flughafen zu Flughafen oder Betonpiste zu Betonpiste, wenn man jetzt den Jet nimmt. Also wir landen auf einem Geröllfeld. Ja? Also, und das ist das, wo es dann ab und zu doch ein bisschen neidisch sind, auch wenn es dieses Speed über alles stehen, aber eigentlich sind wir die wahren Heroes, die überall landen können. Und das ist halt Freiheit beim Hubschrauberfliegen.
Also die Freiheit beim Hubschrauberfliegen ist die Freiheit, landen zu können, wo man will.
Ja, und vor allem, wenn die was Schönes unter sich sehen, dann ist es gleich wieder vorbei. Ich kann einfach sagen, ich nehme die Speed ein bisschen aus, bis ich in einen Schwebeflug gehe und ich schaue mir halt die Landschaft einmal an. Ich kann Dinge auch in Slow Motion sozusagen mir ansehen, was einfach auf einem schnelleren Modell nicht mehr so schön möglich ist.
Mhm. Ihr seid aber alle drei Einsatzpiloten. Was bedeutet das im Unterschied zu Linienpiloten,
Dominik? Ja, so wie ich es vorher schon gesagt habe, wir haben für jeden Flug einen Auftrag zu erfüllen. Im blödesten Fall jetzt von A nach B zu fliegen, ja, aber das machen wir so gut wie gar nicht. Wir haben eben zum Beispiel eine Luftkampfmission oder Intercept-Mission, wo wir eben uns gegenseitig abfangen, wie wir es mit einem zivilen Flugzeug machen würden, das unerlaubt zum Beispiel nach Österreich eindringt.
Kommt das oft vor, dass ein fremdes Flugzeug unerlaubt in unseren Luftraum eindringt?
Ja, das sind dann die Alarmstarts, die wir haben im Zuge der Luftraumüberwachung, wo wir mit dem Eurofighter der aktive Teil sind davon. Und das kommt so um die so im Schnitt einmal die Woche vor, tatsächlich, ja. Kriegt man kaum mit in der zivilen Welt draußen, aber wir sind da täglich quasi bereit dafür. Und genau.
Ja, und da sieht man ja nicht alles vom Boden aus. Der Radar allein ist ja zu wenig, deshalb müsst ihr aufsteigen.
Ja, also wir haben natürlich unsere passive Luftraumüberwachung, eben die Radarstationen, die ja 24/7 überwacht werden oder wo immer wer sitzt, der das überwacht. Und sollte da eben jemand kommen, der unerlaubt eindringt, sei es auch nur, weil er keinen Funk hat und deswegen keine Freigabe hat, nach Österreich einzufliegen, dann werden wir alarmiert und starten da. Ja. Und das ist wirklich ein richtiger Adrenalinkick, weil da geht einfach nur die Alarmsirene. Und man läuft zum Flieger und hupft rein, schnallt sie an, lässt die Triebwerke an und startet und weiß noch gar nicht, wo es überhaupt hingeht, um was es überhaupt geht, wer da daherkommt, wo ich überhaupt hin muss. Ja, dann muss man richtig gut in der vor allem Wetterlage leben, was ganz Österreich betrifft, weil wir halt in ganz Österreich eingesetzt werden können.
Es werden sich vielleicht manche von euch, die ihr zuhört, fragen, was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen einem Linienpiloten und einem Einsatzpiloten? Jörg, kannst du das erklären?
Naja, ich will da den Linienpiloten jetzt nicht so nahe steigen, aber ein Linienpilot hat die Aufgabe, möglichst sicher und möglichst effizient seine Passagiere von A nach B zu bringen. Ja? Also ich vergleiche den eher so mit einem Buschauffeur. Ja? Und wir sind so die Formel-1-Fahrer. Wir wollen immer der Beste sein, der Schnellste. Und da geht's, du hast da ein Team im Hintergrund, die mit dir arbeiten, dass du eben wirklich deinen Erfolg mitbringst. Ja? Und vielleicht steht da euer vierter Pilot da im Vordergrund, aber wir haben wirklich ein großes Team im Hintergrund. Ja. Und so euer vierter gehört mit Daten gefüttert und. Also, und da wird ein Flug ins kleinste Detail zerlegt und da wird sich so viel Gedanken darüber gemacht, auch danach noch. Gell. Und das ist nicht so 0815, dass man einfach sagen, fliegen wir jetzt mal von A nach B oder wie immer. Ja. Also ich würde das vielleicht in die Richtung ein bisschen vergleichen.
Ja, Eva, welche Aufgaben hast du, wenn du mit dem Hubschrauber unterwegs bist?
Bezogen auf meinen Hubschrauber ist es tatsächlich, dass wir der einzige aktuell bewaffnete Hubschrauber sind, also wo tatsächlich der Pilot aktiv die Waffe betreibt. Und wir machen angefangen von Luftraumsicherungsoperationen, aber eher für langsam fliegende Luftfahrzeuge, bis hin zur Unterstützung der Bodentruppen. Also das ist was, wo es jetzt wirklich total weit weg ist von dem, was der zivile Hubschraubersektor zu bieten hat. Weil da kennt man in den meisten Fällen die Rettungsfliegerei, also jetzt mit ÖMTC etc. Oder auch die Transportfliegerei, wo man Hütten befliegt oder Windengeschichten macht. Das ist auch ein Spektrum, das wir abdecken, halt am militärischen Sektor. Aber wenn man was dieses Herausstechungsmerkmal ist tatsächlich die Bewaffnung, die wir mitbringen.
Und sonst bei vielen anderen Hubschraubertypen ist es ja auch so, dass die beim Assistenzeinsatz eingesetzt werden, bei Katastrophenfällen zum Beispiel. Weil da kennt die Bevölkerung die Hubschrauber.
Genau, dadurch sind wir in der Öffentlichkeit präsent, was nicht heißt, dass die anderen Sachen nicht passieren. Aber da unterstützen wir ja tatsächlich aktiv die zivile Bevölkerung. Deswegen ist das, was man sieht, ja, Feuerlöscheinsätze, Bergungen von Menschen im Sinne von Großschadensereignissen, was eben von den zivilen Firmen oder zivilen Rettungsorganisationen nicht mehr abdeckbar ist.
Kommen wir jetzt nochmal zur Ausbildung. Wir haben ja einen Flugsimulator und nachdem wir ja Einsatzpiloten haben, was ist da der Unterschied zu zivilen Simulatoren?
Ein normaler Flugsimulator, also ich sage mal, wenn ich jetzt ein Airbus 320, ein Boeing 737, also eine Linienmaschine habe, ja, da kann man so einen Simulator kaufen und im Endeffekt setze ich mich rein, der funktioniert und ich kann von Wien nach Frankfurt fliegen und ich kann meine Mission dort runterfliegen. Ja. Wir haben einen Full-Mission-Simulator. Das ist ein Unterschied, weil wir müssen natürlich unsere ganze virtuelle Welt selbst kreieren. Wir müssen unsere Feinde selbst kreieren, unsere Flieger, mit denen uns fliegen, das ganze Szenario. Ja. Und das sind natürlich viele geheime Sachen auch. Ja. Und wir sind ein Team. Ja, und wir fliegen normal nie alleine, wir fliegen immer zu zweit, zu viert und kooperieren dort noch mit dem Fighter-Controller, der Radar-Controller, den großen Überblick hat. Ja. Und das ist meines Erachtens schon mal der große Unterschied. Ja.
Und gibt es bei den Hubschrauberflügen auch so etwas wie einen Simulator oder ist das nur bei der Jetfliegerei so?
Also grundsätzlich werden die Simulatoren aktuell für den neuen Hubschrauber tatsächlich, also auch inklusive Gebäude und allem drum und dran, der Infrastruktur gebaut. Bei allen anderen Typen, die aktuell aktiv sind, verlagern wir die Simulatorausbildung ins Ausland. Und da ist aber der Schwerpunkt hauptsächlich auf die Notverfahren. Also alles, was an Notverfahren gemacht wird, wird dort absolviert und der Rest, also alle Verfahren tatsächlich, werden auf der Live-Maschine geflogen.
Jetzt ist es ja so, dass bei der Fliegerei nicht nur der Pilot hauptverantwortlich ist für die, damit alles funktioniert. Es ist ja sehr vieles Teamarbeit. Wie sieht Teamarbeit beim Hubschrauberfliegen aus?
Ist auch wieder sehr typabhängig, ja, ob ich jetzt einen Gunner, also einen, der das Waffensystem an Bord bedient, mit habe, ob ich einen Bordtechniker mit habe, ob ich einen Luftaufklärer, der die Bilder macht, der die Navigation macht. Also es ist wirklich sehr einsatzspezifisch, was da auf uns zukommt an Team, das mit uns arbeitet.
Wie ist das bei der Jetfliegerei?
Ja, einerseits zum Simulator, das wollte ich nur ergänzen. Der Simulator, vor allem am Eurofighter mit dem Full-Mission-Simulator, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung. Wir sitzen allein im Cockpit und ich muss quasi alles, was ich dann im echten Flieger mache, vorher zumindest schon mal gesehen haben. Zumindest wäre es nicht schlecht, dass ich möglichst eine qualitative Flugstunde raushole. Genau, und dafür ist der Full-Mission-Simulator natürlich unbezahlbar. Also so ein Gerät sich zu leisten, das macht durchaus Sinn und bringt nicht nur in der Ausbildung, sondern auch eben, was Emergencies betrifft, also Notverfahren, Training und so weiter, machen wir auch regelmäßig. Das bringt echt viel.
Also, Entschuldigung, nämlich den Ansatz zu sagen, eine Simulatorstunde wird nie eine reelle Flugstunde ersetzen. Ja? Aber es sind so Teile dabei, dass du sonst nur im Simulator machen kannst. Ja. Wie wenn du zum Beispiel extrem wenig Sprit hast, ja? Oder eben Emergency Training. Ja? Checkflüge machen wir am Simulator. Ja? Und es sind natürlich auch, du bist mit den Lufträumen eingeschränkt, am Simulator nicht. Du hast ganz Österreich zur Verfügung. Ja? Oder lärmmäßig, abgasmäßig, da haben wir keine Vorschriften in die Richtung, sondern auch im elektronischen Spektrum. Du könntest natürlich von Jamming, also elektronische Störungen anwenden. Da bist du relativ frei am Simulator, was du natürlich in der realen Welt natürlich massive Einschränkungen hast.
Mhm. Gehen wir mal so einen typischen Tag durch. Ich meine, ich weiß, es gibt in eurem Berufsfeld jetzt keine typischen Tage, aber ihr habt ja Wetterbriefings und solche Sachen. Nur damit man ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was gehört zu einem Flug alles dazu?
Ich glaube, am Hubschraubersektor ist es tatsächlich noch schwieriger zu beantworten als am Jetsektor, weil die sehr standortgebunden sind, was wir ja gar nicht sind. Und wenn ihr jetzt mal anschaut, die Wochen, wo unsere Leute, also die Kameraden überall verteilt sind, also der eine fängt beim Jägerbataillon XY in Kärnten an, der andere fängt beim Jagdkommando an, der andere ist jetzt zum Beispiel hier in Zeltweg mit einer Luftaufklärerwoche und das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, wie dieser Standard-Tagesablauf ausschaut. Was wir alle brauchen, ist eine gediegene Flugvorbereitung, bevor wir unseren Flug starten und eine Nachbereitung des Fluges. Und wenn ich halt sage, jetzt habe ich Checkflüge etc., hat man dann natürlich auch Protokolle, die befüllt werden sollen.
Wie sieht so eine Flugvorbereitung aus?
Tatsächlich, Wetterbriefing ist eins von den wichtigsten Bestandteilen, weil das unseren Hubschraubersektor doch sehr stark beeinflusst. Und dann Kartenmaterial, mittlerweile auch die ganzen digitalen Sachen, die aufgespielt werden, Flugmanagementprogramme, also da ist wirklich ein großes Spektrum, das da mittlerweile abgedeckt werden muss im Vorfeld zu einem Flug.
Die Jets müssen ja manchmal innerhalb von Minuten starten. Dominik, wie sieht da die Flugvorbereitung aus?
Ja, selbst bei den Flügen, die mehr oder weniger unvorbereitet einfach losgehen, liegt doch eine große Vorbereitung dahinter. Eben auch ein wichtiger oder einer der wichtigsten Punkte bei uns ist das Wetter. In allen Höhen, die man sich vorstellen kann, bis quasi über dem, wo die Airliner fliegen, und vom Grund weg. Also das ist wirklich ein großer Punkt und vor allem, wenn ich in der QRA sitze, also in der Einsatzbereitschaft für die aktiven Luftraumüberwachung, muss ich das von ganz Österreich mehr oder weniger auswendig wissen, beziehungsweise mit den paar Notizen, die ich immer mache dazu, abrufen können, weil es könnte nach Vorarlberg gehen, es kann aber auch nach Wien gehen oder nach Kärnten ins ganze Tal rein. Das weiß ich eben vorher nicht. Für die anderen Flüge ist die Vorbereitung und vor allem die Vorbesprechung, so wie der Sandy vorher schon gesagt hat, ein großer Punkt. Ich muss vielleicht 10 Leuten meinen Plan, den ich mir entwickelt habe, den ich mir ausgedacht habe, denen muss ich das allen verklickern, was ich von denen haben möchte, damit am Ende ein Zusammenspiel rauskommt und wir alle was davon lernen und was davon haben. Und dazu muss ich mir nicht nur meine primäre Variante überlegen, sondern auch, was passiert, wenn der ausfällt, was passiert, wenn der ausfällt. Vielleicht hat der irgendein Problem oder der ist vielleicht noch nicht fertig ausgebildet und kann nur als Wingman fliegen. Also da gibt es so viele Varianten, die man noch zusätzlich dazu sich überlegen muss, weil jetzt der 10 Flieger losschicken und dann sagt einer, bei mir geht aber gerade das und das nicht. Ja, okay, passt, dann fliegen wir wieder heim. Das ist halt nicht. Ne? Dann müssen Neine trotzdem noch irgendwas Gescheites draus machen können. Und vor allem die ganzen What-If-Pläne, die sind das, was wirklich Brainwork kostet. Und ja, das, allein die Flugvorbereitung. Also ich sage die Flugvorbereitung, der Flug und vor allem dann auch die Nachbereitung ist Minimum ein halbtag an Aufwand. Genau, und der startet bei uns in der Früh, war immer, wie gesagt, mit einem Wetterbriefing.
Mhm. Du hast jetzt übrigens gerade Sandy gesagt. Für die, die zuhören, nicht wissen, wer Sandy ist. Kannst du das erklären, Jörg?
Wieso sagt der Sandy ja, zu dir? Jörg Sandhofer, ich bin schon immer in der Schule der Sandy gewesen und damit sagen alle Sandy oder Sandman zu mir. Ja.
Aber ihr habt ja alle so einen Call-Name jetzt. Ja, genau, deiner Sandy und das ist deiner?
Meiner ist Otto.
Otto, da steht auch auf eurer Fliegerkombi drauf.
Genau.
Hast du auch einen?
Grundsätzlich habe ich einen, wobei das am Hubschraubersektor tatsächlich nicht so Usus ist, wie das am Jet-Sektor ist. Ich habe meinen tatsächlich auf einer Auslandsübung verliehen gekriegt, also der ist Poison Ivy. Mhm. Und den von den Briten, weil bei denen ist es auch üblich, dass Hubschrauberpiloten das haben, aber ansonsten ist es leider am Hubschraubersektor nicht üblich.
Mhm. Okay. Aber bei den Jetpiloten ist es auch, aber ihr habt alle drei das auf der Fliegerkombi. Und wenn wir schon bei der Kleidung sind, aber so steigt sie nicht in Eurofighter rein. Was muss man da anziehen?
Naja, im Prinzip schon. Also man hat im Prinzip eine feuerfeste Unterwäsche an. Dann meine Frau sagt immer im Pyjama, also die Fliegerkombi. Und dann kommt es halt noch darauf an, am Eurofighter hast du eine Life-Jacket drüber an und eine Anti-G-Hose und dann halt noch einen Helm auf und Handschuhe natürlich, alles drumherum.
Ja, was denn, die Anti-G-Hose, kannst du das erklären?
Ja, wir haben, wie gesagt, eben Jacke und Hose und die dient dazu, dass wenn wir eben in großen Beschleunigungen arbeiten, also sprich vor allem im Kurvenflug zum Beispiel, der Eurofighter kann bis zu 9G leisten und das schafft aber der menschliche Körper schwierig und deswegen haben wir eben das ganze Equipment, das uns dabei unterstützt, dass einfach unterm Strich geht es darum, das Blut soll im Kopf bleiben, weil es versagt alles nach unten, inklusive dem Blut, und das muss irgendwie im Kopf bleiben, damit man nicht ohnmächtig wird. Genau, und deswegen die Hose und auch die Jacke blasen sie mit Pressluft quasi auf, bilden dadurch eine Barriere im Bauchbereich und das haltet eben das Blut im Kopf und im Oberkörper. Zusätzlich dazu ist es mittlerweile einfach ein Reflex, dass man die Muskeln anspannt, vor allem in den Beinen und im Bauch, eben auch um das zu unterstützen. Genau, und dadurch kann man auch die großen Belastungen relativ gut aushalten.
Das heißt, die Herausforderung beim Jetfliegen ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit, die körperliche Belastung. Wie ist das beim Hubschrauberfliegen? Was sind da die Herausforderungen?
Tatsächlich im Vergleich jetzt zu einem, ich fliege von Flugplatz zu Flugplatz, haben wir ja relativ viele Außenlandungen. Das heißt, wir wissen zwar im Vorfeld, das ist die Koordinate XY, da wird uns eine Wiese mit folgender Hanglage, das kann man ja Gott sei Dank mittlerweile sogar mit Google Maps, sich ganz gut grafisch darstellen lassen, aber wir wissen nicht, welche Bedingungen uns dort erwarten. Also da rede ich jetzt noch gar nicht von einer Feindbedrohung, die uns in einer Landezone erwarten könnte, sondern einfach nur, wie hoch ist der Bewuchs auf der Wiese tatsächlich. Wir haben zwar vielleicht Westwind als Hauptwindrichtung, aber ist es dann dort auch aufgrund der Gegebenheiten wirklich so? Das heißt, was einen Hubschrauberpiloten tatsächlich dann ausmacht, ist eine gediegene Planung, aber dieses flexible Agieren auf die Situationen, die er vor Ort antrifft. Und dass man da einfach nicht immer in eine Detailplanung gehen kann und sich auch in der Detailplanung nicht verlieren darf, weil man eben diese Flexibilität im Denken weiterhin braucht, um lösungsorientiertes Arbeiten im Einsatz dann anbieten zu können oder selber leisten zu können.
Es gibt eben verschiedene Einsatzarten und auch daher verschiedene Fluggeräte. Aber wir haben jetzt vorher vom Wetter auch gesprochen. Es ist im Sommer bei uns jetzt immer sehr, sehr heiß. Wie ist es denn da oben mit der Luft, Eva?
Also in meinem Hubschrauber genauso heiß. Wir hoffen immer, wir haben die Sonne im Rücken und dann ist es ein bisschen kühler.
Okay, und bei euch bei den Jets?
Ja, ich sage am Boden herunten mit dem ganzen Equipment noch an, ist es wirklich, wirklich heiß. Da ist der Vorteil, sobald die Triebwerke laufen und das Canopy zu ist, also das Kabinendach zu ist, läuft die Klima und die können wir uns zwischen 15 und 30 Grad regulieren. Also da kann man sich, findet man sehr wohl für die Temperatur. Selbst wenn es anstrengend ist, dann kann man es noch ein bisschen kälter drehen. Das ist immer relativ angenehm, ja.
Letzte Frage habe ich noch. Was bedeutet für euch die Fliegerei? Fangen wir ins Handy an.
Ja, möglichst einen professionellen Job zu machen, gute Teamarbeit, Fehler minimieren und eine gewisse Freiheit natürlich. Aber ich sage mal so, die Professionalität steht für mich an erster Stelle.
Und Eva, bei dir?
Ja, tatsächlich war es zum Beginn dieser Wunsch, hier fliegen zu wollen, also einfach selber aktiv in ein Fluggerät steuern zu dürfen. Und mittlerweile ist es das Unterrichten. Also ich bin ja im internationalen Programm für die Hubschraubertaktik als Mentor und Goldinstruktor tätig und selber Fluglehrer. Und tatsächlich ist es das, was mich am meisten begeistert an der Fliegerei mittlerweile, nicht mehr das selbst aktiv steuern zu dürfen, sondern anderen mein Wissen weiterzugeben und die gerade im taktischen Bereich auszubilden.
Und Dominik, wie ist das bei dir?
Siehst du, ich wollte gerade sagen, das ist bei mir komplett konträr. Ich bin unter Anführungszeichen einfacher Pilot bei uns in der Staffel, bin kein Fluglehrer, bin nicht irgendwo im Kommando tätig oder sonst was. Und ich habe die Freude am Fliegen quasi, will so oft wie möglich im Flieger sitzen und knüppeln und vor allem cool wird es dann richtig, wenn du eben größere Missionen machst, wo du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest und denen dann noch sagst, was sie zum Tun haben. Also das, dann wird es richtig cool, ja. Und das macht richtig Spaß.
Ja, dann sage ich vielen Dank. Danke für eure Zeit, dass ihr heute alle nach Zeltweg gekommen seid. Ja, das war's dann für heute und bitte hört auch das nächste Mal wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.